Bedrohung muss nie existent sein, um trotzdem Angst erzeugen zu können als Rechtsextremist beispielsweise. Und ich glaube, gerade die Debatte über Geflüchtete, die ja nicht nur von Seiten der AfD Angst schürt und Rassismus nährt, ist dann eben auch dafür irgendwie Brandbeschleuniger für genau solche rassistischen Prozesse. Was so ein bisschen meine Devise ist, schon zu sagen, dass man sich mehr auf die nicht extrem rechte Mehrheit fokussieren sollte.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich bin hier ja gerne mal in diesem kleinen Keller am Rande vom Prenzlauer Berg, und wenn man jetzt hier wieder hochgeht und ein bisschen mit der Straßenbahn weiter nach Lichtenberg reinfährt, dann kommt man durch die Straße, in der ich früher gewohnt habe. Und in dieser Straße, da gab es früher eine Kneipe, die hieß Zapfhahn 88. Und das ist so ein bisschen exemplarisch. Da bin ich als Kind ständig vorbeigelaufen und habe das nie so richtig gecheckt. Und das ist ja so ein bisschen exemplarisch für ein Thema, über das viel gesprochen wird, der rechte Osten. Das heißt es immer. Und ich dachte mir, reden wir doch mal über diesen rechten Osten, den es irgendwie gibt, mit jemandem, der davon ziemlich viel Ahnung hat. Zumindest hoffe ich das, denn er hat ein Buch drüber geschrieben. Und ich bin gespannt, was wir so miteinander zu besprechen haben werden. Jakob Springfeld, schönen guten Tag.
Hi, danke für die Einladung.
Kurz mal zu dir. Du bist so etwa in meinem Alter. Ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich. Du bist 22.
Genau, ne? Richtig.
Ja. Kommst aus Zwickau.
Ja.
Das ist auch der Ort, wo zwischenzeitlich der NSU abgetaucht ist.
Genau.
Und du hast das Buch geschrieben, Unter Nazis, über dieses Aufwachsen in diesem Areal, wo das nach wie vor ein prävalentes Thema ist.
Genau, erstmal ist es, glaube ich, ein Thema, was Leute wie ich sehr leicht ausblenden können. Das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Ich bin weiß privilegiert aufgewachsen, und bis ich so 16, 17 war und durch bestimmte Punkte, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, politisiert wurde, habe ich von all diesen Sachen maximal wenig mitbekommen.
Ja, es war bei mir auch so. Ich habe jetzt auch neulich erst so in der Rückschau, ne? Lichtenberg ist ja auch so ein altes, ja, eher so rechts geprägtes Pflaster an einigen Stellen, hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert. Aber auch mir ist erst so Jahre später aufgefallen, wie oft ich so Leuten mit so, also so Skinheads begegnet bin, irgendwie auf der Straße, die dann so bullig waren und so Jacken an mit so entsprechenden Schriftarten drauf und ja, so. Und halt eben der Zapfhahn 88, wo mittlerweile, glaube ich, ein Fußpflegesalon drin ist. Den Zapfern haben sie rausgeschmissen. Also das ist so dieses Thema, wo du aufgewachsen bist. Wenn du das Buch Unter Nazis nennst, jetzt können wir mal ein bisschen eingrenzen, weil natürlich können ja jetzt Leute kommen und sagen so, ja, der Begriff Nazi, der wird ja heutzutage voll sehr schnell rumgeworfen. Wenn wir sagen Nazis, was meinen wir damit?
Also ich glaube, erstmal richtiger müsste das Buch natürlich Unter Neonazis heißen. Mhm. Das wäre der korrektere Begriff. Ich meine damit primär Menschen, die die eigene Nationalität über die von anderen Menschen stellen und zur Durchsetzung ihrer politischen rechtsextremen Ideologie auch Gewalt als legitimes Mittel verstehen. Aber ich finde es wichtig, über all diese Phänomene, die ich gerade genannt habe, zu sprechen, aber ich glaube, mindestens genauso wichtig ist es, und das versuche ich auch mit dem Buch, auch über Menschen zu sprechen, die sich selbst vielleicht nie als neonazistisch betiteln würden und es vielleicht in der klassischen Definition auch nicht sind, aber die eben trotzdem Rassismus und Co. durch bestimmte Politiken, durch niederschwellige Formen des Ausdrucks dieser Ideologie trotzdem an den Tag bringen. Und ich glaube, darüber müssen wir mindestens genauso verstärkt sprechen.
Das werden wir auch gleich machen. Erstmal noch ein bisschen zu deiner Geschichte. Also so, man hört ja immer, ne, dass das in Sachsen insbesondere, auch wenn wir uns die Ergebnisse der Landtagswahlen angucken, dass das da so ein Thema ist. Wann ist dir das erste Mal auch aktiv aufgefallen? Also was ist die erste Begegnung, an die du dich erinnerst, die du vielleicht damals gar nicht wahrgenommen hast? Und was war so das erste Mal, wo du so gemacht hast, so, oh Moment, irgendwas ist hier aber ein bisschen eigenartig?
Es ist echt schwer auf den Punkt zu bringen, weil immer wieder neue Erinnerungen auch nach und nach in einem hochkommen. Was ich damit zum Beispiel sagen will, ich habe vor wenigen Wochen einen Zeitungsartikel gelesen, nochmal über den NSU in der lokalen Zeitung Freie Presse. Und in diesem Artikel war ein Foto von Beate Zschäpe, wie sie in einem Restaurant in Zwickau sitzt namens Enchiladas, also so ein mexikanisches Restaurant, wo man immer einmal pro Woche Cocktail würfeln konnte. Und dann fällt einem irgendwie auf, dass meine große Schwester das damals als ihr Lieblingslokal so mit betitelt hat, wo sie auch immer zu diesem Cocktailwürfeln war. Und so wird einem irgendwie nach und nach bewusst, wie viele Puzzlesteine eigentlich zusammengehören und wie ja nicht mal unwahrscheinlich es eben beispielsweise war, dass meine Schwester oder auch ich damals Beate Zschäpe in der Innenstadt begegnet sind. Aber für mich so aktiv und ziemlich entscheidend war es dann, dass mein Papa so 2015, 2016 in der ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten aktiv geworden ist. Auch so ein Stück weit durch die kirchliche Prägung meiner Eltern. Meine Mutter ist Sekretärin in einer evangelischen Kirchgemeinde. Und im Zuge dessen habe ich einen ziemlich guten Kumpel namens Mostafa kennengelernt. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, ziemlich in meiner heilen Welt gelebt. Habe irgendwie Trompete gespielt im Jugendsinfonieorchester, bin am Wochenende Fußball zocken gegangen. Und als er mir dann ja mehr und mehr davon berichtete, wie seine Welt aussieht, nämlich eine Welt, die in Afghanistan von Gewalt geprägt war, die auf seiner Flucht von Gewalt geprägt war und dann in Zwickau nicht aufgehört hat, auch in gewisser Art und Weise von Gewalt geprägt zu sein, nämlich in Form von Rassismus und Co. Da hat mich das, glaube ich, ziemlich mitgenommen und ich habe so gecheckt, dass es noch mehr gibt als meine heile Welt, ganz gelinde gesagt. Und dann waren es ganz viele Momente. Man hat sich dann irgendwie mit 14, 15 Jahren so ein Refugees Welcome, Flüchtlinge Willkommen Pullover geholt und ist zum Schulbus gelaufen und auf einmal schreit ein so ein halb angesoffener Neonazi an und schreit, zieh deinen scheiß Pullover aus, du Zecke. Und das waren für mich schon immer wieder so Momente des Erwachens, weil ich in den ersten Jahren meines Lebens gar nicht damit gerechnet hätte, dass es kein gesellschaftlicher Konsens ist, Flüchtlinge willkommen zu heißen.
Dass das auch eine kontroverse Botschaft ist für einige, ist auch so, auch was ich so am Anfang so
total
ganz merkwürdig fand.
Ja.
Und dann erst später so, okay, gut, ja, das ist jetzt, das ist irgendwie ein Thema für viele. Ich möchte noch kurz über dieses ostdeutsche Aufwachsen reden, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass das schon irgendwie auch nach 30, 35 Jahren Wiedervereinigung immer noch ein Thema ist, dass es da immer noch diese Unterschiede gibt.
Voll.
Ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast, aber ich habe das auch teilweise beim Hören von deinem Fritz-Podcast Ortskontrollfahrt so ein bisschen mitbekommen. So, da gibt es so was Spezifisches, was so ein bisschen was Dörfliches auch hat teilweise und eben auch viel mit zum Beispiel mit Alkohol auch zu tun hat.
Ja.
Und mit so einer Klickenbildung. Irgendwie.
Also erstmal will ich sagen, dass ich damals von all diesen Sachen wenig mitbekommen habe, weil wenn man nur Ostdeutschland und nur Zwickau und Sachsen kennt, und das war bei mir damals der Fall, dann hat man gar kein Gegenüber, zu dem man sich so richtig abgrenzen kann. Deswegen kam für mich so diese ostdeutsche Identität, wenn man das so nennen möchte, primär eigentlich dann schon durch den politischen Aktivismus und durch Fridays for Future und die Klimabewegung, weil ich im Zuge dessen einfach total viele Menschen aus Westdeutschland, Aktivisten kennengelernt habe und gemerkt habe, dass deren Grundvoraussetzungen, um politisch aktiv zu sein, irgendwie doch andere und oft bessere waren als die wir irgendwie in Zwickau oder in Sachsen vorgefunden haben. Und dann hat man nach und nach begonnen zu hinterfragen und Sachen aufzudröseln und hat natürlich auch, gerade wenn wir auf die Ursachen des Rechtsrucks auch in Ostdeutschland blicken, dann für mich neue Punkte so zum Vorschein gebracht, die mir damals gar nicht bewusst gewesen wären.
Wie erklärst du dir diesen Rechtsruck? Weil eigentlich könnte man ja sagen, so Leute, die in einer DDR aufgewachsen sind, die sich ja prinzipiell als antifaschistisch verstanden hat, dass das so ein Wandel durchmacht, auch die Länder, in denen jetzt die AfD große Erfolge gefeiert hat, waren auch lange Zeit teilweise Hochburgen zum Beispiel von der Linkspartei. Wie erklärt man sich das, dass das sich so gewendet hat? Was ist da schiefgelaufen, nenne ich es jetzt mal so blöd? Oder was ist passiert, dass wir zu diesem Ergebnis kommen?
Natürlich sind das sehr viele Gründe und es fällt mir auch schwer, die irgendwie auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, alleine schon an diesem antifaschistischen Selbstverständnis der DDR liegt, glaube ich, so ein Stück weit ein Problem, weil man hat sich als antifaschistisch wahrgenommen, aber in dieser Selbstwahrnehmung darüber hinweg gesehen, dass es eben auch damals schon Probleme gab und auch damals schon Rassismus gab, etc. Also gerade wenn wir auf mosambikanische, vietnamesische Gastarbeiter blicken, die eben damals schon mit ähnlichen Dingen konfrontiert waren, auch vor der Wiedervereinigung, dann sieht man, glaube ich, dass das Problem viel tiefere Wurzeln hat und nicht erst mit den Wendeumbrüchen irgendwie zutage getreten ist. Natürlich liegt darin aber auch eine Begründung. Also ich nehme immer ganz gern so ein bisschen die Biografie von meinem Papa her, der nach der Wiedervereinigung eine Zeit lang arbeitslos erstmal war, einen sozialen Abstieg durch eine Transformation erlebt hat, jetzt bei Volkswagen arbeitet und mich über die vergangenen Jahre eigentlich immer so gefragt hat, Jakob, wie kann das eigentlich sein, dass so viele Leute in meinem Umfeld, die ökonomisch besser dastehen als der Durchschnitt der Gesellschaft? Wie kann es sein, dass diese Menschen jetzt trotzdem anfällig sind für Rassismus und Rechtsextremismus und Co.? Und ich glaube, dass da schon ein Teil der Antwort auf jeden Fall sein muss, dass wir halt gerade wieder in einer großen Transformationsphase stecken, viel über Klimatransformation, Zeitenwende und Co. gesprochen wird. Und ich glaube, schon alleine dieses Sprechen darüber löst bei Menschen, denen es heutzutage vielleicht sogar ökonomisch ziemlich gut geht im Osten, trotzdem wieder eine Abstiegsangst aus, einfach weil man sie in der eigenen Biografie vielleicht schon mal durchgemacht hat, nachdem es eine Transformation gegeben hat. Und hinzu kommen dann, glaube ich, ganz reelle Gründe wie die, dass eben die Jobs bei Volkswagen jetzt beispielsweise eben nicht mehr ganz so sicher sind, wie das vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Und ich glaube, um für die Region Zwickau zum Beispiel zu sprechen, wirken eben diese Gespräche darüber, dass da Stellen abgebaut werden könnten, wie zugespitzt formuliert faschistischer Brandbeschleuniger, gerade wenn sich dann irgendwie eine AfD da hinstellt und sagt, wir gehen einfach zurück zum Verbrenner und alles wird wieder so wie vorher. Und leider kommen genau diese Denkmuster vermehrt besser an, um nur einen ganz kleinen Aspekt von bestimmt viel zu vielen zu nennen. Ja.
Also ich höre da so ein bisschen raus, und das ist auch meine Theorie, dass es so ein bisschen aufgrund dieser Wiedervereinigungserfahrung, wo man ja diskutieren kann, ob der Begriff Wiedervereinigung überhaupt so richtig ist oder ob es nicht, vielleicht, manche Leute nennen es glaube ich sogar Annexion, dass das so für viele auch ein großes Vertrauensproblem ausgelöst hat, weil die eben gesehen haben, so okay, gut, im Zweifelsfall wird mir hier die Basis unter den Füßen weggerissen. Also es waren ja auch viele Abschlüsse, die nicht anerkannt wurden. Ich kannte Leute, die in der DDR als Lehrer gearbeitet haben und das danach nicht mehr konnten, weil ihr Abschluss als nicht gültig anerkannt wurde. Und da gibt es halt dann eben so ein bisschen eben diese Sorge, dass sowas wieder passiert. Ist diese Sorge komplett unberechtigt? Ist das eine irrationale Angst oder gibt es irgendwo so einen Punkt, wo man sagen kann, nee, wir müssen schon auch darauf achten, dass wenn wir Transformationsprozesse haben, wir alle mitnehmen?
Ja, total. Also ich glaube, die Sorge ist auf jeden Fall berechtigt und sie überträgt sich auch auf nachfolgende Generationen, wie man dann irgendwie an Umfrageergebnisse von Jugendlichen erkennen kann, die eben auch stark rechtsextreme Parteien wählen, obwohl sie noch gar nicht in einem Job sind, in dem sie vielleicht irgendwie was verlieren könnten. Mir widerstrebt es nur immer so ein bisschen, diese Punkte dann als Verteidigung dafür zu sehen, dass Menschen eine AfD wählen beispielsweise. Und ich finde, das ist immer ein schmaler Grat, auf der einen Seite hinzuschauen, die Sorgen ernst zu nehmen, aber trotzdem das Symptom, nämlich die Wahl einer extrem rechten Partei zu kritisieren und all diese Ursachen nicht als Legitimation dafür zu nutzen.
Ja, klar,
das
natürlich,
zum Ausdruck zu bringen.
Also es ist auch, ich habe auch, wenn es nicht so traurig wäre, hätte ich schallend darüber gedacht, wie Christian Lindner vor einer Weile in einem Interview saß und erzählte, dass er mit Leuten spricht, die Angst davor haben, abends auf der Straße einem Zitat Talaron zu begegnen. Also das ist ja eigentlich im Kern wahnsinnig lächerlich, aber trotzdem muss man ja irgendwie, will ich ja irgendwie verstehen, woher das kommt. Weil ich ja auch zum Beispiel sowieso nicht verstehe, warum zum Beispiel gerade im Osten so viele Leute die AfD wählen, die ja eigentlich im Kern die FDP mit einem nationalen Anstrich ist. Kommen wir mal zu deiner Politisierung, die du gerade schon angesprochen hast. Das wird dann wahrscheinlich so in dieser Zeit 2014, 15 losgegangen sein, wie bei mir dann auch.
Genau.
Über diese Refugees Welcome-Geschichte.
Total.
Und dann kam eben dieses Thema Fridays for Future auf. Das habe ich immer so ein bisschen wohlwollend, aber dann doch eher von außen betrachtet. Du hast dich entschieden, daran teilzunehmen und auch teilzuhaben, im Sinne von aktiv zu werden.
Ja, also die Vorgeschichte war erstmal noch die, bevor wir die Fridays for Future Ortsgruppe in Zwickau gegründet hatten, haben wir eine grüne Jugendgruppe gegründet, was ganz lustig ist, weil es gab nicht wirklich einen Anlaufpunkt für junge Leute, um so zusammenzukommen. Und ich war so am Überlegen, gründen wir jetzt eine Linksjugend oder eine grüne Jugendgruppe? Irgendwie war es dann die grüne Jugendgruppe, weil wirklich die linke Partei in Zwickau zumindest zu dem Zeitpunkt, bevor das BSW gegründet wurde, wirklich zu einem sehr großen Teil aus Alt-SEDlern bestande und es schwer war, als junge Person da irgendwie Anschluss zu finden und auch ernst genommen zu werden sozusagen. So ist die grüne Jugendgruppe entstanden und glücklicherweise ist dann kurz daraufhin Fridays for Future gefolgt und dann war das so unser Hauptthema, worauf wir uns irgendwie gestürzt haben. Was ich sehr spannend fand, war, dass wir am Anfang von dieser Fridays for Future Phase uns sehr wenig auch für Demokratie gegen die extreme Rechte positioniert hatten. Einfach weil wir Schiss hatten, dass uns damit noch mehr Rückendeckung sozusagen wegbrechen könnte, auch in der Automobilstadt Zwickau, wie es sie halt ist mit dem großen Volkswagenwerk. Also es war ein ziemlich langer Prozess, bis wir auch gemerkt haben, dass diese Themen zusammenhängen. A, darüber, dass wir dann eben selbst bedroht, angefeindet, bespuckt und Co. wurden, auch im Zuge vor allem von diesen Fridays for Future Protesten in Zwickau. Aber zum anderen natürlich eben auch, weil das dann eine Zeit war, in der auch eine AfD natürlich lautstark klimaleugnerisch aufgetreten ist. Ja.
Wie war diese Erfahrung, so dann dieses Gefühl, so ich werde hier gerade zu einem Symbol gemacht? Das ist ja dann, wenn man als Aktivist in einer Autostadt für dieses Thema eintritt, dann wird man ja automatisch zur Repräsentanz von etwas gemacht, nämlich zur Repräsentanz der potenziellen Gefahr. Als du das wahrgenommen hast, dass dir das erste Mal passiert ist, was war das für ein Gefühl?
Also auch das war wieder irgendwie überraschend, ähnlich wie zu diesem Moment mit dem Refugees Welcome Pullover sozusagen, denn auch da dachte ich, Klimaschutz ist eigentlich ein allumfassendes Thema, was irgendwie die komplette Bevölkerung Zwickaus betrifft und nicht wirklich auf Feindschaft stoßen könnte. Es war natürlich beängstigend, gerade als dann auch so ein Neonazi vor unserer Haustür stand und da so ein Sticker hingeklebt hat und dadurch für uns so klar wurde, dass die Faschos unsere Adresse kennen. Das war super eklig und gleichzeitig hat es einen auch enorm zusammengeschweißt, weil gemeinsam auch diese unschönen Dinge durchzustehen und dann trotzdem eine große Gruppe an Jugendlichen, alternativen Leuten zu finden, mit denen man dann irgendwie auf Punkkonzerte gegangen ist oder sich seine Freiräume gesucht hat, das war, glaube ich, oft umso bewegender. Und ich glaube, in diesem Dilemma oder in diesem Gefühl des Hin- und Hergerissen zu sein, fühlen sich halt, glaube ich, super viele Leute auch in Ostdeutschland, gerade wenn ich so Lesungen in kleineren Orten mache. Die sind alle so, die hassen das alles, aber sie lieben es auch komplett, weil unter diesem Druck so Freundschaften zu finden und solidarische Gruppen zu finden, ist irgendwie umso schöner so. Ja.
Du hast gerade hassen und lieben gesagt. Wie ist das bei dir? Du hast auch gesagt, dass du eine ostdeutsche Identität hast.
Also ich würde sagen, ich denke mehr über diese ostdeutsche Identität nach, aber ich habe, glaube ich, auch viele Identitäten. Ich habe eine Zwickauer Identität und ich habe auch irgendwie eine europäische und ich finde es immer schwer, mich nur mit so bestimmten Labeln zu versehen, kann ich sagen. Aber ja, es ist eben genau dieses Gefühl, was ich jetzt habe, wenn ich in Halle wohne und dort irgendwie Politik und Soziologie studiere, dann kann man da halt entspannt in seiner Studieblase leben. Aber nach 3 Tagen in Halle, in dem man dann wieder von bestimmten Vorkommnissen in Zwickau hört, hat man dann irgendwie auch ein ziemlich beschissenes Gefühl, wenn man dann einfach nur in Halle bleiben würde. Und dann fährt man zurück nach Zwickau und denkt sich nach 3 Tagen eben, gut, zum Glück kann ich wieder zurückfahren nach Halle. Und ich glaube, dieses Gefühl haben ganz, ganz viele. Um vielleicht irgendwie eine aktuelle Story zu erzählen, die mich so letzte Woche sehr umgetrieben hat. Sie war auch nicht wirklich überraschend, aber trotzdem irgendwie beängstigend. In Zwickau wurde ein AfDler in den Jugendbeirat gewählt. Und dieser AfDler soll laut Recherchen, unter anderem von Steuerung F, Kontakt gehabt haben mit einer neonazistischen Terrorgruppe namens Notadler und ist auch immer wieder mit genau diesen Neonazis wandern gegangen. Und in der vergangenen Woche gab es eine Abstimmung darüber im Stadtrat, ob dieser Mensch jetzt aus dem Jugendbeirat ausgeschlossen wird, nachdem das bekannt geworden war. Doch tatsächlich war es so, dass eine Mehrheit des Stadtrates gegen diesen Ausschluss aus diesem Jugendbeirat gestimmt hat. Jetzt kann man sich natürlich ausmalen, dass die AfD in Zwickau nicht groß genug ist, um die Mehrheit zu haben. Das heißt, es müssen Stimmen von CDU-Bürgern für Zwickau und BSW gegeben worden sein, um ihn nicht auszuschließen. Und ich glaube, genau das sind so Momente, wo man einfach merkt, dass in Städten wie Zwickau und ich würde auch per se sagen in Ostdeutschland diese Normalisierung von solchen Sachen noch weiter vorangeschritten ist als irgendwie anderswo. Und umso krasser finde ich es dann immer, dass Dinge wie diese mittlerweile halt einfach keinen Aufschrei mehr auslösen, weil sie in gewisser Hinsicht, glaube ich, einfach normal geworden sind. Also es gibt dann irgendwie lokalzeitungsfreie Presseberichte darüber, aber mehr als das passiert nicht mehr, eben weil die extreme Rechte schon lange nicht mehr nur in Form der AfD irgendwie wirkt.
Ich finde das, du hast gerade erwähnt, der ist mit denen wandern gegangen und du hast ja auch den Prozess deiner Politisierung beschrieben, dass es auch viel mit dem sozialen Umfeld zu tun hat. Und gerade das ist ja so das, was man auch so, ich erinnere mich über diese, als die NPD anfing, so mit diesen Schulhof-CDs zum Beispiel zu arbeiten, dass wahnsinnig oft eben gerade auch bei Neonazis das so funktioniert hat, dass die über das soziale Umfeld dich reingeholt haben. Du bist hier mit, du hast hier Freunde, du kommst hier unter Leute, weil man wird ja nicht als Neonazi geboren.
Total. Und also, es ist immer wieder Glück, dass Menschen wie ich nicht so geworden sind. Und das versuche ich mir auch mal bewusst zu machen, weil auf der einen Seite bin ich sehr hasserfüllt, wenn ich an genau diese Neonazis in Zwickau denke. Auf der anderen Seite merke ich relativ schnell, dass es auch eine gute Prise Glück war, dass es bei mir nicht ähnlich verlaufen ist. Und ich glaube, dass gerade so diese kulturelle Hegemonie so einer rechtsextremen Jugendkultur oft auch irgendwie unterschätzt wird. Also wir sprechen, glaube ich, gerade in politischen Kontexten oft über bestimmte politische Strategien und Theorien, wie wir den Rechtsruck verhindern können, das ist auch alles wichtig und richtig. Aber manchmal sind es, glaube ich, einfach diese ganz einfachen, banalen Dinge, wie dass es gerade im ländlichen Osten cool ist, irgendwie sich sein Lonsdale Fred Perry Klamotten anzuziehen, sich auf die Simme zu setzen und ganz schnell dazu zu gehören, zu so einer nationalen Gemeinschaft, in der man Anknüpfung finden kann. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich jetzt zurückblickend, wenn ich an unsere Fridays for Future-Phase denke, so auch anders machen würde teilweise. So, wir hatten irgendwie Aktionen in der Fußgängerzone, wo wir Kuchen verteilt haben, um mit den Menschen irgendwie über Klimagerechtigkeitstheorien ins Gespräch zu kommen. Doch es sind, glaube ich, oft sehr viel banalere Dinge, mit denen man Menschen irgendwie gerade kriegen kann, für aber hoffentlich eben ein demokratisches, besseres Anliegen als das, was die Neonazis so verfolgen. Und ich glaube, diese Ebene wird oft so ein bisschen unterschätzt.
Hast du das auch tatsächlich im Bekanntenkreis zum Beispiel erlebt, dass Leute dann in so ein Umfeld gekommen sind?
Tatsächlich eher wenig. Erstmal war ich an so einer nicht ganz gesellschaftsrepräsentierenden katholischen Privatschule, wo es schon auch so rechte und extrem rechte Meinungen und Ansätze gab. Ich will mich da auch selber nicht so ganz außen vor nehmen. Es gab zum Beispiel so ein Kartenspiel, was wir gespielt haben, was immer mit dem N-Wort benannt wurde, was einfach normal war, so im Schulkontext. Und wir haben tatsächlich relativ schnell gemerkt, dass es für uns an der Schule ziemlich viel verändert hatte, dass wir dann auch mehr mit Geflüchteten beispielsweise in Kontakt gekommen sind. Also wir haben so soziale Tage organisiert, bei denen wir irgendwie mit Flüchtlingen Fußball spielen waren und irgendwie sind daraus dann so Hausaufgabe-Hilfsgruppen entstanden, bei denen Menschen aus meiner Klasse so geflüchteten Hausaufgabenhilfe gegeben haben. Und das waren, glaube ich, oft so entscheidende Momente, die bei uns dann glücklicherweise dazu geführt haben, dass man dann vermehrt mal auch miteinander und nicht übereinander gesprochen hat, wenn es um Geflüchtete ging, woraufhin so die rassistischen Kommentare und Co. so in meiner Klasse so ein Stück weit zurückgegangen sind. Und gleichzeitig gab es dann trotzdem immer wieder so Momente, wo man erzählt hat, dass man gerade von dem und dem Fascho in Zwickau angespuckt worden ist und wegrennen musste und dann erzählt irgendwie eine gute Freundin, ah krass, mit dem war ich vor 2-3 Wochen noch auf der und der Geburtstagsfeier. Und das sind dann, glaube ich, immer wieder auch so Punkte, wo man merkt, vielen jungen Leuten, aber nicht nur jungen Leuten, absolut nicht nur jungen Leuten, fehlt so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür, dass eben auch schon so ein Abhängen mit denen, als seien es ganz normale Menschen mit einer demokratischen Meinung, dafür sorgt, dass sich genau das eben weiterhin so normalisiert. Und das ist, glaube ich, auch so die Haupterfahrung, die ich gerade so an Schulen mache. Ich habe es echt häufig so bei Lesungen an Schulen, dass danach manchmal Kids zu mir kommen und sagen, ja, Herr Springfeld, ich glaube im Ernst, 90% an meiner Schule sind rechtsextrem. Und dann geht man danach zu einer Lehrerin und die Lehrerin dementiert das und sagt, nee, ich glaube nicht, dass 90% an der Schule rechtsextrem sind, aber ich glaube, ich verstehe, woher genau dieser Satz kommt. Und der kommt halt dann daher, dass es an einigen Schulen mittlerweile schon so 10% Neonazis gibt, die auch so auftreten und die anderen einschüchtern. Und den demokratischen, offenen Kids fehlt dann, glaube ich, oft der Rückhalt und auch der Mut aus Schulleitungskreisen beispielsweise, um genau diesen Menschen so Räume zu geben und denen irgendwie eine Plattform zu finden. Und ich glaube, wir arbeiten uns teilweise immer noch zu sehr immer an den Neonazis ab, anstatt diejenigen Menschen zusammenzubringen, die Neonazis scheiße finden.
Ja. Als du das gerade erzählt hast mit diesem Kartenspiel, was bei dir an der Schule so existierte, das hat mich an so ein paar Sachen auch aus meiner Schulzeit erinnert, wo man halt auch mit so einer Unbefangenheit irgendwie damit umgegangen ist, weil man es halt nicht wusste besser. Also man war irgendwie auch arglos und hat irgendwie damit so ein bisschen gespielt auf eine Weise, ohne das wirklich zu verstehen. Das ist, glaube ich, das, was du mit Blase meinst, ne?
Ja, ich finde das halt immer wichtig. Also, keine Ahnung, ein Hitler-Meme, das durch einen Klassenchat geschickt wird, kann man nicht gleichsetzen mit einem rassistischen, tätlichen Angriff. Mhm. Aber ich versuche halt immer wieder, gerade bei Lesungen und Co., den fließenden Zusammenhang von diesen Dingen so den Kids so ein bisschen zu vermitteln. Weil wenn es halt normaler ist, Hitler-Memes durch den Klassenchat zu jagen, dann ist es auch irgendwann normaler, eine Person tätlich anzugreifen. Und diese Verbindung gerade jungen Leuten so verständlich zu machen, ist manchmal gar nicht so einfach. So, ich bin dann manchmal irgendwie, ich hatte eine Lesung in Prenzlauer Berg, Berlin oder so. Und dann sind da natürlich viele Jugendliche, die dann irgendwie Sachen vom NSU hören oder hören, wie irgendwie ein Fascho vor unserer Haustür in Zwickau stande und sich denken, ist ja übelst weit weg und was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Und je tiefer und länger man nachbohrt, desto häufiger ist es dann auch an der Schule in Prenzlauer Berg der Fall, dass einem irgendwie die Kinder erzählen, wie sie Rassismus erlebt haben und wie sogar auch hier in der Region dann irgendwie mal der dritte Weg vor der Schule stande, um Flyer zu verteilen. Und ich glaube, so versuche ich immer so ein bisschen bei der Lebensrealität der Menschen vor Ort anzuknüpfen, um denen so zu vermitteln. Erstens, es ist nicht selbstverständlich und kein Automatismus, dass es in Prenzlauer Berg oder in Westdeutschland oder wo auch immer so entspannt in Anführungszeichen bleibt, wie es gerade ist. Und zweitens hat das, was hier passiert, auch schon heute was mit dem zu tun, was in Form von rechter Gewalt dann beispielsweise offener zutage tritt.
Oft habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch dieses, dass dieses Gedankengut intern so unwidersprochen bleibt bei den Leuten, dass es sich verfestigen kann, damit zusammenhängt, dass halt wirklich einfach diese Blase eben besteht. Und dass es da eben diesen fehlenden Kontakt auch gibt. Du hast das Miteinander statt Übereinander sprechen genannt. Und zum Beispiel ist das ja auch das, was wir jetzt in Sonneberg erleben, ne? wo ein rechtes Gedankengut zunimmt, während dort so gut wie gar keine Migranten zum Beispiel sind. Oder wohnen. Also das hat der Jan van Aken vor einer Weile auch bei Markus Lanz gesagt, da ist Leerstand. Das ist eine Ausländerquote, die ist einstellig, glaube ich, oder so. Oder ja. 10%, auf jeden Fall vernachlässigbar gering im Vergleich zu zum Beispiel Gelsenkirchen, wo du 40% hast.
Ja.
Ist das so ein Gespenst, was die Leute dann dazu auch ermutigt, sich an diesen Ideen festzuhalten? Und wie bricht man das auf? Du kannst also, was tun wir? Sagen wir jetzt, okay, gut, es wird so eine verpflichtende Veranstaltung, wie das, was bei dir an der Schule war, dass es so Hausaufgabenhilfe gibt oder sowas, also dass wirklich der Kontakt hergestellt wird?
Also erstmal, glaube ich, ist das ja auch vergleichbar mit diesen Abstiegsängsten, die manchmal berechtigt sind, aber oft auch nicht, wenn ökonomisch gut gestellte Leute, die einen sicheren Job haben, eben auch beispielsweise AfD wählen. Ich glaube, eine Bedrohung muss nie existent sein, um trotzdem Angst erzeugen zu können als Rechtsextremist beispielsweise. Und ich glaube, gerade die Debatte über Geflüchtete, die ja nicht nur von Seiten der AfD Angst schürt und Rassismus nährt, ist dann eben auch dafür irgendwie Brandbeschleuniger für genau solche rassistischen Prozesse. Ich glaube, also das, was mir immer, was so ein bisschen meine Devise ist, weil ich habe auch logischerweise keinen Masterplan für all diese Sachen, ist schon zu sagen, dass man sich mehr auf die nicht extrem rechte Mehrheit fokussieren sollte. Was ich damit meine ist, ich habe einfach schon krass das Gefühl, dass wir uns halt permanent in so einem Hamsterrad des Reagierens befinden, indem wir nur skandalisieren und moralisieren, warum irgendwie die AfD schlecht ist. Und das ist auch wichtig, rote Linien zu ziehen und Gegenprotest zu organisieren aus aktivistischer Sicht und Co. Aber erstens verfestigt man dann dadurch teilweise trotzdem genau die Narrative, die man eigentlich kritisiert. Was ich damit meine ist, nach den Korrektivrecherchen haben wir alle über die Remigrationspläne der AfD gesprochen. Und Remigration ist halt ein beschönigendes Narrativ für die millionenfache Vertreibung von ganz vielen Menschen aus diesem Land. Und zweitens glaube ich, dass man damit auch nicht wirklich Leute zurückgewinnt, sondern wir müssen halt ein eigenes Angebot machen. Und ich merke halt immer wieder, auch, also zum Beispiel, wenn ich an Schulen lese, ich konzentriere mich dann danach nicht darauf, mit der einen rechtsextremen Person die wenige Zeit, die ich da habe, zu diskutieren, sondern ich versuche, die Kids, die irgendwie demokratisch drauf sind, zusammenzubringen und mit denen gemeinsam zu überlegen, was vielleicht individuell für sie an der Schule gerade gemeinschaftlich eine Lösung sein könnte, um zum Beispiel irgendwie eine Antidiskriminierungs-AG zu gründen und um irgendwie Räume aufzumachen für Menschen, die vielleicht auch vor Ort rechten Hass oder so erleben. Und ich merke halt immer wieder, ja, in der Zeit, in der ich einen Extremrechten davon überzeuge, nicht extremrecht zu sein, in der kann ich im besten Falle 10 Leute in eine demokratische antifaschistische Initiative holen oder 10 Nichtwählende zur demokratischen Wahl bewegen. Und ich glaube, darauf sollte viel, viel mehr so der Fokus liegen, als das vielleicht aktuell so der Fall ist.
Wie beobachtest du den öffentlichen Umgang mit der AfD? Im Nachzug dieses Potsdamer Treffens und der Korrektivrecherchen dazu gab es ja große Proteste, auch hier in Berlin. Immer wenn ein AfD-Politiker in einer Talkshow sitzt, hast du das Gefühl, da versucht der Moderator jetzt aber besonders hart zu sein. Ist das der richtige Umgang? Weil ich hatte zum Beispiel ganz oft das Gefühl, auch bei diesen Protesten Anfang des Jahres so, okay, gut, das ist ja ganz nett, aber mir fehlt da die konkrete Botschaft. Ja. Also da hielten Menschen dann Plakate hoch, da stand drauf, Nazis essen heimlich Döner oder die AfD ist braun, Kacke auch. Und ich dachte mir so, es gibt doch wirklich Punkte, die man angreifen könnte.
Ja, also ich meine, das zeigen ja auch die Folgen der Proteste. Um jetzt mal auf einer ganz niedrigen Ebene zu bleiben, es gab zum Beispiel keinen Konsens zum Demokratiefördergesetz, obwohl das gerade irgendwie die größten Proteste des Landes waren. Und es gab viel Applaus und viel Lobeshymnen, aber die Sparpolitik beispielsweise als einer der Ursachen des Rechtsrucks ist irgendwie nicht großartig verändert worden nach diesen Protesten. Ich glaube, genau das zeigt dieses Problem. Aber auch da fällt es mir schwer, das nur so schwarz-weiß zu denken. Mich hat schon trotzdem bewegt, dass diese Proteste eben nicht nur in den Großstädten, sondern halt auch in Döbeln, Bautzen, Krimma und Co. stattgefunden haben. Und dort war, glaube ich, auch das Ziel der Aktivisten nicht, AfDler zurückzugewinnen mit diesen Protesten, sondern da war das Ziel, sichtbar zu sein, sich auch wieder als politische Masse zu begreifen und mal selbst zu sehen, wie stark man eigentlich sein könnte. Und zum anderen waren die Proteste, glaube ich, auch primär ein Anlaufpunkt dafür, um aktiv zu werden und neue Leute irgendwie in die Initiativen zu holen. Und da muss ich sagen, hat sich schon gerade in Sachsen seitdem, glaube ich, ziemlich viel verändert. Und ich würde sagen, man ist gerade schon besser vorbereitet auf das, was kommt und so gut vernetzt wie lange nicht mehr. Und ich finde, man kann beide Sachen unabhängig voneinander betrachten. So, der politische Impact war natürlich zu gering, weil es gab nicht mal sowas wie Forderungen, aber auch einfach kein zentrales Thema, für was man eigentlich auf die Straße gegangen ist. Und auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, damit schon einen Mobilisierungs- und Vernetzungseffekt gehabt, der jetzt auch trotz irgendwie hohen AfD-Wahlergebnissen in Ostdeutschland noch nachwirkt.
Du hast gerade gesagt, es hat sich viel verändert und ihr seid jetzt besser vorbereitet auf das, was passieren könnte. Was ist das, was sich verändert hat und was ist das, was passieren könnte?
Also erstmal sind wir regelmäßiger in Kontakt über Städtegrenzen hinweg. Auch schon zu Beginn des Jahres waren die Proteste so ein Stück weit mehr aufeinander abgestimmt und es gab dann so Aktionstage, wo gleichzeitig Menschen auf die Straße gegangen sind. Das klingt nach einem kleinen Schritt, aber ich finde, das ist ein ziemlich großer Schritt, denn gerade so Parteien wie die Freien Sachsen, die haben sowas in den vergangenen Jahren zur Perfektion getrieben. Das waren nicht viele Leute, das waren manchmal 50 Leute in irgendeiner Kleinstadt, aber dadurch, dass sie immer gleichzeitig montags demonstriert haben mit ähnlichen Plakaten und sichtbaren Plakaten und Co., hat man diese Menschen halt als starke politische Kraft in Sachsen wahrgenommen. Und das gab es von unserer Seite so in der Form, zumindest seit Fridays for Future, irgendwie gar nicht mehr. Und ich glaube, dass das irgendwie ein erster Schritt war. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade jetzt die vorgezogenen Neuwahlen für eine Zivilgesellschaft auch im Osten gerade sehr schädlich sind. Weil, also ich meine gerade noch gar nicht so krasse politische Dinge, sondern ich meine einfach so Sachen von wegen, die Leute haben sich in so vielen kleinen Käffern wirklich ausgepowert mit den CSDs im Sommer, mit den Protesten vor den Landtagswahlen. Und alle waren so, wir erholen uns jetzt bis zum Ende des Jahres, um irgendwie Kräfte zu sammeln und mal endlich, hoffentlich mal eine längere Kampagne vorzubereiten, die nicht sich nur auf die nächsten Wahlen bezieht. Und jetzt sind die Wahlen Mitte Februar und alle versuchen irgendwie krampfhaft was dazu zu machen und schnell nochmal einen Protest gegen rechts zu organisieren. Besser als nichts, aber das schadet halt so einer langfristigen Strategie, um sich wirklich zu vernetzen und was entgegenzusetzen.
Welche realen Effekte deiner aktivistischen Arbeit kannst du erkennen? Gibt es Leute, die auf dich zukommen und sagen, das hat was in mir geändert?
Auf jeden Fall. Man wünscht sich immer mehr und es fällt mir auch manchmal schwer, dann sowas auch anzuerkennen, dass, wie gesagt, trotz hoher AfD-Wahlergebnisse das, was wir tun, trotzdem was bringt. Ich glaube, es sind primär so Sachen, dass man beispielsweise an einigen Schulen, an denen ich jetzt war, mit Lesungen dann danach hört, dass sich eben Antidiskriminierungs-AGs gegründet haben, dass die Schule seitdem versucht, mehr Veranstaltungen zu dieser Thematik zu machen. Es sind so Dinge wie das an meinem ehemaligen Gymnasium in Zwickau mittlerweile der NSU-Komplex fest im Lehrplan verankert worden ist und zumindest die Kids mal davon hören, dass auch das in Zwickau passiert ist. Und es sind ganz oft tatsächlich, es ist immer irgendwie mir oft eine zu individuelle Ebene. Ich würde gern mehr systemisch verändern, aber es ist trotzdem so jede einzelne Person, die nach einer Lesung zu mir kommt, die mir von ihrer Erfahrung mit Diskriminierung erzählt und die ich dann an eine Beratungsstelle für Betroffene vermitteln kann. Und das sind mittlerweile doch schon einige Menschen gewesen. So jede von diesen Personen ist es dann doch irgendwie wert und zeigt, dass es sinnvoll ist, genau das zu tun. Weil was ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen einfach nach und nach, wenn sie länger zum Beispiel Rassismus erleben, dass da so ein Normalisierungseffekt eintritt und sie denken, das gehört seit meiner Geburt zu meinem Leben dazu und ich muss das gar niemandem erzählen, weil es ist ja eh normal sozusagen und viele Menschen kennen Möglichkeiten gar nicht, dass man irgendwie Hilfe bekommen kann und dieses Angebot so ein bisschen an verschiedene Orte zu tragen, bringt, glaube ich, schon effektiv irgendwie was.
Wie konfrontativ bist du in deiner Arbeit?
Kannst du es konkretisieren?
Also gehst du dann teilweise wirklich in den Dialog mit zum Beispiel jungen Leuten, die diesem Gedankengut eher anhängen?
Also es ist meistens so, dass ich irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde Input und Lesung gebe. Das besteht unter anderem daraus, dass ich aus meiner Jugend in Zwickau erzähle, dass ich über den NSU-Komplex rede. Bei jeder Lesung lese ich eine kurze Biografie von einer Person vor, die vom NSU ermordet wurde. Und ich merke immer und immer wieder, es kommt wirklich vor, dass sich so die Jungs, die möglicherweise rechten Jungs, die zumindest so aussehen und irgendwie Seitenscheitel tragen, dass sie sich manchmal in die erste Reihe setzen zur Lesung, so mit verkreuzten Armen und herausgestreckter Brust und man hat so kurz ein bisschen Panik, was jetzt passieren könnte. Aber selbst so an den krassesten Orten, keine Ahnung, irgendwie im Erzgebirge oder so, die Leute setzen sich da rein, schauen einen böse an und spätestens, wenn du eine Biografie vorliest von einer Person, die vom NSU ermordet wurde, sind genau diese Leute richtig ruhig und niemand traut sich am Ende von denen eine Frage zu stellen. Es ist wirklich ziemlich beeindruckend. Ab und an kommt es vor, ich bekomme zum Beispiel oft danach so einer Lesung die Frage gestellt, ja, was ist denn beispielsweise mit dem Islamismus, über den müssen wir ja auch sprechen.
Sorry. Ja, so als ginge das nicht beides.
Ja, ne? Ja, genau. Aber das finde ich halt krass, dass die Kinder teilweise vor mir sitzen und so eine Frage stellen, weil sie die Erwartungshaltung haben durch den Populismus, den sie gehört haben, dass ich jetzt wirklich antworte und sage, nö, Islamismus ist kein Problem. Und dann merke ich ganz oft, dass wenn ich denen aber sage, ja, Islamismus ist ein Problem und wir haben zum Beispiel in Zwickau letztens mit der afghanischen Community nach dem Mord an Ruven L. einen Protest gegen Islamismus organisiert, dann sind die total überrascht und manchmal fast ein bisschen sprachlos. Und das ist dann auf eine gewisse Art und Weise doch auch schön, dass man dann ihr Bild so ein bisschen sprengen kann.
Ja, es ist Luft aus den Sprechblasen rauslassen praktisch auf eine Weise, ne? Und total. Das ist, wenn du diese Biografien vorliest, wie detailreich sind die zum Beispiel? Also ist es dann wirklich so, dass du sagst so, okay, dann ermordet auf diese Weise?
Also es geht immer damit los, es ist meistens eine viertelhalbe Seite, es geht meistens damit los, dass ich wirklich erzähle, wie haben sie gearbeitet, wie hießen ihre Kinder, was waren ihre Hobbys, also es geht wirklich erstmal darum zu sagen, das waren halt Menschen, die in Anführungszeichen normales Leben hier geführt haben. Und dann spreche ich halt darüber, wie sie ermordet worden sind, sozusagen. Und was ich davor immer mache, ist relativ häufig die Frage in die Runde zu werfen, wer schon mal den Namen Beate Zschäpe gehört hat. Und dann zu fragen, wer schon mal den Namen, ja, zum Beispiel Enver Şimşek, Süleyman Taşköprü gehört hat, also zwei der Ermordeten vom Insu-Komplex. Und es sind natürlich immer viel mehr Menschen, die sich bei Zschäpe und Co. melden. Und gleichzeitig merke, und das finde ich natürlich irgendwie traurig, weil ich glaube, dass die Geschichten und Namen und Bilder der Ermordeten viel mehr im Zentrum stehen sollten als nur die von den Tätern. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem auch krass, wie wenige den Namen Beate Zschäpe schon mal gehört haben oder wissen, was der NSU ist. Also das ist wirklich, also ich würde sagen, im Schnitt melden sich bei Beate Zschäpe 3-5%. Auch an Gymnasien oder so. Aber vielleicht ist es auch irgendwie verständlich, weil es liegt mittlerweile ein paar Jahre zurück. Und trotzdem schockiert es mich irgendwie immer wieder. Ja.
Ja, vor allem, wenn du halt überlegst, was ja auch im zum Beispiel der Verfassungsschutz teilweise zu tun hatte mit dem NSU und wie tief das eigentlich ging. Wenn du das jetzt beschreibst und dass dann diese sich so ein bisschen aufplusternden Jungs, wenn die dann so in sich zusammenfallen wie so ein Soufflé, wie bewusst ist denen das, was sie verkörpern, glaubst du? Weil wenn du sie in dem Moment konfrontierst mit dem, was das, womit sie sich auf eine Weise schmücken, in der Realität bedeutet, dann scheint das ja keine wirklich tief sitzende Überzeugung zu sein, die haben.
Es ist echt unterschiedlich. Es gibt, ich würde sagen, es ist den meisten wahrscheinlich nicht so bewusst. Aber dass es ihnen nicht bewusst ist, bedeutet natürlich nicht, dass sie deswegen nicht trotzdem eine Gefahr darstellen. Und ich glaube, das verstehen auch manche nicht. Weil ich, wenn ich sage, denen ist das nicht so bewusst, dann will ich damit nichts relativieren. Aber viele Leute, manchmal auch Lehrer, mit denen ich spreche an Schulen, bringen dann immer und immer wieder das Argument, dass ja primär irgendwie Mitläufer sind. Und ich sehe, was sie meinen, und ich glaube, das stimmt vielleicht auch
in Teilen,
aber es entschuldigt halt nichts. Aber die wirklich so straight up mit mir durchdiskutieren, sind die allerwenigsten. Die meisten sind sehr bewegt und mitgenommen davon. Aber ja, es gibt dann natürlich auch so Sonderfälle, wie dass dann danach einer zu mir kommt und mir davon erzählt, dass der schlimmste Holocaust ja irgendwie in Japan stattgefunden hätte und mit wilden geschichtsrevisionistischen Stories da um die Ecke gekommen wird. Aber das ist dann wirklich schon eher die Seltenheit. Ja.
Wenn du halt beschreibst, wie diese Leute dann zusammenbrechen, sind das dann auch Leute, bei denen du das Gefühl hast, da gibt's, für die gibt's noch die Exit-Möglichkeit?
Ich würde das hoffen, ja. Also weil ich habe schon so ein Menschenbild davon, dass sich Menschen verändern können, gerade wenn sie jung sind. Und auch da denke ich, glaube ich, oft an mich zurück. Ich habe vorhin von diesem N-Wort-Ding erzählt. Wir haben echt teilweise halt auch rassistische Scheiße gelabert. Aber offensichtlich haben wir doch irgendwann gecheckt, dass das alles ziemlich dumm ist. So. Und genau diese Chance will ich bei genau diesen Leuten natürlich auch sehen. Ich glaube nur nach wie vor, dass oft zu viel Kapazität und Denkkraft in diese Frage gesteckt wird, statt die Kapazität und Denkkraft auf die Kids zu richten, die was sagen wollen, aber sich das nicht trauen. Ich hatte es letzte Woche. Ich stelle meistens nach den Lesungen die Frage, so, wie nehmt ihr denn das Ganze, was ich gerade erzählt habe, rechte Gewalt in Zwickau und Co. in eurem Umfeld so wahr? Ist das da ein Ding oder habt ihr davon noch nichts gehört? Erzählt einfach mal. Es meldet sich meistens wirklich niemand. Und danach kamen letzte Woche Kinder zu mir und meinten, dass sie kurz davor waren, sich zu melden, aber sich das nicht getraut hätten, weil sie dann vermutlich im Klassenkontext noch mehr Stress bekommen hätten von genau diesen Kindern. Und da sehe ich halt so ein krasses Defizit auch in Lehrkräften und Co. Weil die kommen auf mich zu und fragen mich die ganze Zeit danach, wie man denn die rechten Kids jetzt irgendwie davon wegbringen könnte, rechtsextrem zu sein. Und ich frage sie immer zurück, bitte überlegt doch erstmal, wie ihr die Kids stärken könnt und zusammenbringen könnt, die eigentlich gern was sagen würden, aber sich das gerade einfach nicht trauen, weil sie denken, sie sind alleine. Ja.
Wie alt sind die, du sprichst von Kindern, wie alt sind die Menschen, von denen du da liest an den Schulen?
Es war echt alles dabei, aber so von 7. bis 12. Klasse. Also 7. Klasse war das Jüngste.
12. Genau. Klasse ist ja dann von uns beiden gar nicht so weit weg.
Total, ne? Ja, voll.
Ist das dann irgendwie so merkwürdig für dich, so dann auf so Leute zu, die vielleicht so 2-3 Jahre jünger sind als du?
Nö, und ich glaube, es ist natürlich auch ein Vorteil, den ich da habe. Das wird mir zumindest von Lehrkräften oft gespiegelt, weil ich hab halt, ich komme da nicht rein und fange mit irgendeiner Theorie an, sondern ich erzähle aus meinem Leben und was das in mir ausgelöst hat. Und ich glaube, viele Kids können sich da besser hineinversetzen, als wenn da jetzt irgendwie ein Geschichtslehrer mit einem ganz anderen Alter vor ihnen steht. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr ja auch Lesungen in Bad Oldesloe mit einer Zeitzeugin, deren Schwester in der Euthanasie ermordet worden ist. Und das war, finde ich, ja, in Anführungszeichen perfekt so, weil du hattest alle Ebenen. So, ich war so ein bisschen das Bindeglied, um das, was sie erzählte, ins Heute zu übersetzen. Und gleichzeitig hat so eine ältere gestandene Frau, die krasse Sachen erlebt hat, ja, verleiht der Sache auch nochmal mehr Drastik, als wenn da jetzt nur so ein 22-Jähriger sitzt. Ja.
Ich weiß noch, als ich mal Margot Friedländer begegnet bin und echt so 3 Tage danach irgendwie gar nicht weggekommen bin davon, einfach diese Stimme zu hören und mir diese Frau anzugucken.
Voll.
Und zu denken so, ey, wie krass ist das, dass es die noch gibt, dass sie all die Leute, die sie töten wollten, überlebt hat.
Ja.
Was für eine berechtigte Rache der Geschichte an den Verbrechern, die ihr an den Leib wollten. Ne?
Total, ja. Und ich glaube, das ist, um noch einen letzten Aspekt vielleicht zu nennen, der mir in den Kontexten auch mal wichtig ist. Ich versuche auch oft gar nicht bei so abstrakten Begriffen wie Rassismus und Diskriminierung und Co. manchmal anzufangen, sondern ich habe in meinem Buch so eine Stelle, die ja ganz gut auf den Punkt bringt, dass ich schon das ein oder andere Mal auch einfach Angst habe. Und dann erzähle ich meistens, dass ich, bevor ich das Buch gemacht habe, ziemlich lange überlegt habe, ob ich das da so offen reinschreibe. Einfach weil es, glaube ich, nach wie vor weit verbreitet ist zu sagen, wir sind Männer, wir sind Jungs, wir sind Antifaschisten, wir haben keine Angst, wir lassen uns keine Angst machen oder so. Genauso erzähle ich das auch an den Schulen und dann sage ich halt immer, dass man, glaube ich, nicht von rechter Gewalt oder Rassismus oder was auch immer betroffen sein muss, um in Zeiten von Kriegen, Klimakrise und all diesen Dingen das ein oder andere Mal Angst zu haben. Und dass wir es halt vielleicht auch eher gerade unter Jungs auch mal als Stärke begreifen können, wenn wir über Gefühle und Ängste sprechen, weil man, glaube ich, aus solchen Gesprächen oft neue Kraft schöpfen kann und daraus auch wieder sowas wie Stärke ziehen kann. Und das finde ich auch mal cool zu sehen in den Gesichtern der Jungs, wie sie dann manchmal rot werden. Es gibt so ein paar Macker, die wirklich darüber lachen, weil sie sich so denken, was redet der da über Angst? Aber die meisten nimmt das irgendwie mit. Und ich glaube, auch darin liegt ja so ein Teil der Beantwortung des Problems. So, ich glaube, viele Jugendliche gehen auch zu den Neonazi-Kids an der Schule, weil sie halt zur starken Gemeinschaft dazugehören wollen und nicht auch von diesen Leuten auch irgendwie Stress bekommen wollen. Denn was ich auch mal wieder erlebe, ist, dass Menschen immer häufiger zu mir sagen, dass sie selbst dann schon, wenn sie sagen, sie sind vermeintlich politisch neutral und nehmen sich aus allem raus im Schulalltag, selbst das sorgt an einigen Orten schon dafür, dass man dann Stress bekommt von Neonazis, weil man eben nicht offen als Mann zum Beispiel dazu steht, recht zu sein. Und ich glaube, auch da so ein anderes Bild von, keine Ahnung, Männlichkeit und Co. zu vermitteln, kann, glaube ich, auch ein ganz guter Schritt sein.
Ja, es ist ein großes Suchen nach der Identität, ne?
Ja, voll.
Also, und wenn dir dann jemand sagt, okay, deine Identität findest du in deiner Männlichkeit, in deiner Stärke, in deiner Nationalität, dann ist das natürlich verfänglich. Du hast gerade gesagt, wenn du teilweise Angst hast und wenn dann Faschos, wie du es genannt hast, vor deiner Tür stehen, Wie akut gefährdet bist du heute, jetzt gerade?
Boah, ich sag mal, es ist immer schwer zu sagen, auch weil man selber immer in so einem Hinterfragen davon ist, ob man jetzt paranoid ist oder nicht. Es ist schon so, dass gerade über Social Media so Hassnachrichten und Co. ziemlich präsent sind, was aber logischerweise absolut kein Einzelfall ist. Es ist so, dass einige Lesungen unter Polizeischutz stattfinden mussten oder müssen oder dass ich mit Securities beispielsweise zu diesen Lesungslocations fahre. Es ist aber auch so, dass ich glücklicherweise in Halle ganz anonym unterwegs sein kann und da schon so ein Stück weit meine Ruhe habe. Und ich glaube, wichtig zu betonen ist, glaube ich, auch immer so, ich krieg viel Scheiß ab, aber ich habe mir das in gewisser Weise damit, dass ich mich öffentlich positioniere, ein Stück weit selbst ausgesucht und Leute, die halt Rassismus und Co. erleben, die kriegen das halt einfach ab.
Ja, jetzt wiegelt es nicht ab, Es ist jetzt so, ja, mein Gott, ist halt so.
Das ja, ja, voll. Also ja, nee, ich bekomme Scheiße ab und das belastet mich auch und das ist auch scheiße.
Ich muss so ein bisschen daran denken, ich bin ja gut befreundet mit Serdar Somuncu und der hat mir auch erzählt, wie das so war, als er ja in die ganzen nationalbefreiten Zonen gefahren ist, um den Neonazis dort so lange aus meinem Kampf vorzulesen, bis sie angefangen haben, über ihre eigene Bibel praktisch zu lachen. Und der hat mir dann auch erzählt, wie das teilweise so war, wenn selbst die Veranstalter ja eigentlich auch dann schon Neonazis waren oder er dann so Securities dahingestellt bekommen hat, wo er jetzt nicht genau wusste und wo der dann auch teilweise super schnell abgehauen ist. Und das ist teilweise, ist diese Bedrohung wirklich auch ganz subtil.
Voll.
Weil du halt einfach so das Gefühl bekommen hast, so, die haben dich auf dem Kieker.
Ja, also man wird halt erkannt. Und ich habe es zum Beispiel jetzt auch schon gehabt, manchmal, dass mich rechte Schüler von Schulen, an denen ich gelesen habe, auf meiner Anreise zu diesen Schulen davor angesprochen haben. Jetzt nicht direkt beleidigt haben, aber ich glaube, ich kann auch nicht genau darauf eingehen, weil sonst sage ich zu viel und benenne diese Person oder so. Aber ja, was ich damit sagen will, ist, man guckt sich öfter um und man hat dauerhaft irgendwie so einen anderen Blick auf die Dinge. Und das ist ja manchmal einfach scheiße.
Wenn wir gerade bei dieser Emotionalität, in Anführungszeichen, es sind halt normale Gefühle, Emotionalität klingt immer gleich, als wäre das so überbordend, aber man hat Angst, wenn einem Leute schreiben und einem irgendwie das Gefühl geben, sie könnten auf dich lauern. Also selbst ich erlebe das ja teilweise, wenn dann so Leute irgendwie mir dann irgendwie was schreiben, weil ich irgendwie mich in der Öffentlichkeit positioniert habe, so ja, wir haben im Auge, was du tust. Da ich mir auch immer so, okay, gut, mal schauen, was jetzt passiert. Wie emotional würdest du sagen, also welchen Anteil an dem, was du politisch machst, hat die Emotion? Wie emotional ist deine politische Arbeit für dich? Die aktivistische Arbeit auch.
Ich glaube, die ist ziemlich emotional. Ich glaube, weil gerade wenn ich Lesungen und Co. mache und auch wenn ich Reden halte, versuche ich auch immer so eine emotionale Ebene irgendwie mit anzusprechen. Ich habe mir die Frage noch nicht so oft gestellt, deswegen muss ich, glaube ich, kurz überlegen.
Sehr gut, wir haben ja Zeit.
Ja, voll.
Ist ja auch gut, wenn wir überlegen, bevor wir hier irgendwas erzählen.
Ja, total. Also ich glaube, ich merke einfach jedes Mal, dass wenn ich offenlege, wie ich mich mit gewissen Situationen fühle, dann können Leute das mehr nachvollziehen, als wenn ich denen logischerweise einfach nur sage, ich wurde übrigens von Faschos angefeindet und bedroht, aber das juckt mich alles gar nicht. Dann denken sich so Leute, ja, was willst du dann überhaupt von uns? Prallt ja an dir ab. Aber wenn sie so transparent sehen, was es mit Leuten wie mir und ja nicht nur mit mir macht, so von diesem größer werdenden extrem rechten Druck, der eben auch aus einer Ignoranz von anderen Parteien und von einer Mehrheit vielleicht besteht, genährt wird, dann glaube ich, kann man die ein oder anderen Leute mehr zum Nachdenken und zum Aktivwerden bringen. Anfang des Jahres war ich in Berlin zur Großdemo, auch im Zuge der Korrektivrecherche, und hatte eine Rede gehalten vor dem Bundestag. Und da habe ich zum Beispiel ein junges Mädchen angesprochen, die ich kennengelernt hatte in Stolberg im Erzgebirge, die dort so ein Theaterstück zur Weißen Rose aufgeführt hatte. kurz nachdem das Stück aufgeführt wurde, wurde das von AfD-nahen Kindern, die da drin saßen mit ihrer Schule, bei der örtlichen AfD gemeldet. Daraufhin wurde das Stück abgeändert und mir wurde dann beim anschließenden Publikumsgespräch das Mikro entzogen, aus Angst, dass das zu politisch sei.
Stück ja. Über die weiße Rose, Podiumsdiskussion danach. Nee, das ist ja, das macht uns ja das ganze Theaterstück kaputt, wenn das jetzt politisch wird.
Ja, genau, also genau. Und da habe ich eine junge Frau halt kennengelernt, die halt davon erzählte, dass sie gerade 16 geworden ist und zum ersten Mal in den Club gegangen ist, um zu feiern. Und sie hat aber auch den örtlichen CSD mit organisiert und deswegen hat sich im Club so eine Traube um sie gestellt und sie damit bedroht, sie mit dem Messer abzustechen von Neonazis. Und sie hat halt ihr Statement irgendwie damit beendet, so in tiefstem Erzgebirgisch, dass sie meinte, also ich lasse mich von der Scheiße auch weiterhin nicht unterkriegen und färb mir meine Haare weiterhin bunt. Und das sind halt immer wieder so Momente, wo ich merke, sowas löst in allen irgendwas aus, auch in Leuten, die vielleicht eine ganz andere politische Meinung haben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, solchen Leuten eine Chance zu geben, solange sie keine rote rassistische Linie überschritten haben. Und B, ja, finde ich es wichtig, das irgendwie so transparent wie möglich zu gestalten. Ja. Vielleicht beantwortet das die Frage so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich nur vorbeigeschrammt bin. Ja.
Wenn du das jetzt so erzählst, also ne, du hältst eine Rede vor dem Bundestag. Das sagst du jetzt auch praktisch einfach mal so dahin. Und ich muss aber sagen, so ich persönlich erlebe das regelmäßig, dass ich so das Gefühl habe in Situationen, die ich gerate, wenn ich irgendwo auf einer Bühne bin und vor mir sitzen ein paar hundert Leute, dass ich dann ganz oft das Gefühl habe, so, what the fuck happened? Dass ich hier irgendwie jetzt, ich bin ja nicht irgendwie befähigt dazu, ich habe ja nicht irgendwie 20 Jahre lang Expertise in einem gewissen Fach angesammelt, was sitzen die Leute hier? So, wie konnte das passieren, dass jemand gesagt hat, es ist eine gute Idee, dem ein Mikrofon in die Hand zu geben und ihn zu Leuten sprechen zu lassen, die auch noch nett sind und gut zuhören und irgendwie darüber nachdenken, was du da erzählst. So ein Imposter-Syndrom. Hast du dieses Gefühl auch manchmal oder hast du das Gefühl, das Thema, was du hast und die Art und Weise, wie du das behandelst, ist relevant genug, dass das seine Berechtigung hat?
Beides. Ich hinterfrage das, glaube ich, viel und irgendwie denke ich dann aber auch immer wieder, es ist gerade einfach eine Chance und es wäre jetzt dumm, das nicht zu machen. Aber oft kommt das auch erst danach. Also man steht dann da und hält diese Rede und ist eh so ein bisschen in Trance und checkt nicht so ganz, was da gerade passiert. Es war halt diese Großdemo, da waren auch wirklich, da standen mehrere hunderttausend Leute. Es war wirklich sehr verrückt. Und dann sitzt man so im Zug zurück nach Sachsen-Anhalt oder Sachsen und checkt das erst und merkt aber gleichzeitig auch wieder, ich bin jetzt da in Berlin, habe diese Rede gehalten, aber bin vielleicht gerade nicht mehr so oft einfach nur in Zwickau unterwegs. Und dann hat man eher dahingehend oft auch wieder so Zweifel, dass man sagt, ja, diese Öffentlichkeitsarbeit und Co. ist wichtig, aber den Leuten im ländlichen Raum, denen fehlen einfach die Leute vor Ort. Und du kannst auch noch so eine große Öffentlichkeitsarbeit machen und Leute damit erreichen und sensibilisieren, wenn die ganzen coolen Leute dort wegziehen, dann haben die wenigen, die da bleiben, einfach ein immer und immer größer werdendes Problem so. Und das ist, ja, also ich habe da jetzt kein schlechtes Gewissen, weil ich bin oft genug in den ganzen Käfern, um das mal kurz so flapsig zu sagen, unterwegs. Und dennoch ist das, glaube ich, auch schon teilweise das, was dann vielleicht Leuten in kleineren Orten manchmal so ein bisschen bitter aufstößt, wenn sich manche AktivistInnen primär auf Social Media verorten. Und in Zeiten von TikTok-Kra und dem ganzen Kram ist es natürlich wichtig, auch das zu bespielen. Und gleichzeitig hilft das den Leuten vor Ort oft ziemlich wenig.
Ist das auch ein generelles, vielleicht politisches Problem, dass Politik eigentlich nie irgendwie in Schkeuditz stattfindet oder in Goslar, sondern eben ausschließlich in Berlin und vielleicht noch in manchen anderen großen Städten?
Ja, auf jeden Fall. Und auch da zeigt sich ja oft so ein gewisses Ungleichgewicht. Also nicht nur auf Social Media ist die AfD oft überrepräsentiert, sondern auch in ganz vielen kleinen Orten, wo die AfD teilweise Woche für Woche auf den Marktplätzen steht, um Flyer zu verteilen. Und das halt von demokratischen Parteien, Initiativen und Co. oft ausgeblieben ist. Und ich glaube, dieses entstandene Ungleichgewicht jetzt so, ja, wieder zurück zu erobern sozusagen, das ist halt sehr, sehr schwierig, weil wir uns in vielen Orten nicht mehr in der Position befinden, dass wir diejenigen sind, die den Diskurs in irgendeiner Art und Weise bestimmen. Und ich glaube immer, wenn man auf der diskursbestimmenden Seite ist, ist es viel einfacher, diese Vormachtstellung so zu halten, als sie dort, wo sie schon gekippt ist, wieder umzukehren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, sehr häufig das Problem und auch das, was ich eben, kommt dann auch dadurch zum Ausdruck, in dem, was ich vorhin meinte, mit diesem, dass man halt oft dann auf die Symptome dieser rechten Diskurshoheit reagiert und sie skandalisiert, anstatt eigene Akzente zu setzen. In welcher Form auch immer so. Ja.
Ich habe, als ich hierher gefahren bin zu unserem Gespräch, so ein bisschen nachgedacht über meine Schulzeit. Und habe so versucht, mich daran zu erinnern, was waren eigentlich so die Dinge, die ich zum Beispiel im Geschichtsunterricht gelernt hatte. Und natürlich haben wir viel über den Nationalsozialismus und die Zeit des Dritten Reichs gesprochen, des sogenannten Dritten Reichs. Jetzt spielen wir beide hier an diesem Kopfhörerkabel rum. Ich gebe mal kurz die Audiodeskription. Ich bin manchmal so ein Fummler. Ich muss manchmal irgendwie einfach so ein bisschen rumgrabbeln an irgendwas. Und da hatte ich jetzt hier gerade dieses Kopfhörerkabel entdeckt.
Mein Sound ist nämlich gerade so nur noch auf einem Ohr gewesen.
Ah ja, ist es jetzt wieder besser?
Es wechselt immer hin und her. Ich nehme vielleicht mal kurz andere Kopfhörer.
Ja. Soll ich währenddessen weitererzählen oder soll ich warten, bis du wieder...
Warte noch ganz kurz.
Okay.
Sorry, ey, ich wollte das nicht sprengen. Das hat sich nicht mehr gut angehört. Okay. Ich muss die wahrscheinlich umstecken, oder?
Eigentlich müsstest du überall alles hören.
Da habe ich gerade nichts gehört.
Komisch. Funktioniert es jetzt wieder? Sollen wir mal...
Ja, es geht wieder.
Ja, okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Wackelkontakt uns jetzt nicht weiter hier belastet.
Sorry.
Ja, so entsteht intime Gesprächsatmosphäre, in dem man auch die kleinen Patzerchen teilt. Also ich habe so überlegt, was ich gelernt habe. Wir haben halt viel über Zweiten Weltkrieg und so weiter gesprochen und über die zeitlichen Abläufe. Über den NSU zum Beispiel haben wir auch überhaupt nicht gesprochen. Wir haben über DDR so ein bisschen gesprochen. Okay, schön und gut. Aber ich hatte auch so ein Gefühl, ein Defizit, was ich mir gerne ein bisschen... mehr aufgewogen gewünscht hätte, wäre, ich hätte mich viel lieber noch ganz, ganz ausführlich darüber ausgetauscht, wie Propaganda funktioniert hat und wie sie bis heute funktioniert. Weil das steckt ja viel in dem, was du gesagt hast, die Hoheit über das Narrativ.
Voll. Dem kann ich erstmal nur zustimmen.
Und du hast gerade gesagt, es geht darum, das auf eine Weise zurückzuerobern.
Ja, das ist gar nicht so einfach.
Welcher, also so, da stehen wir ja so ein bisschen vor einem Problem, weil wir haben ja, glaube ich, ganz oft den Anspruch, dass, also wir haben ja einen Redlichkeitsanspruch.
Mhm.
Wir Link. Sind wir politisch in einer Zeit, die diesen Redlichkeitsanspruch noch zulässt, oder sind wir in einer Situation, wo wir sagen, wir müssen mit genau den gleichen Waffen kämpfen und wenn es auch eigentlich gegen unsere Prinzipien verstößt, müssen wir lügen?
Ich würde erstmal sagen, nee. aber das ist eher so eine Bauchgefühlsentscheidung.
Ja, weil es sich falsch anfühlt, natürlich.
Total. Also, vielleicht stelle ich mir die Frage zu wenig. Das, was ich so ein bisschen versuche, ist, Politisches greifbarer zu machen im persönlichen Alltag von Menschen.
Mhm.
Und was ich damit jetzt konkret meine, ist halt, sind zum Beispiel eben Zusammenschlüsse von Fridays for Future und den Bediensteten im ÖPNV oder sind auch Zusammenschlüsse in Zwickau beispielsweise von Angestellten in der Automobilbranche und Fridays for Future, wenn ich darauf vielleicht kurz näher eingehen darf.
Natürlich.
Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass so ein Automobilzulieferer namens GKN seinen Betrieb schließen soll, also ein Zulieferer, der Achsen für Autos herstellt. Und kurz daraufhin verbreitete sich in diesem Betrieb auch so ein Stück weit das Narrativ, dass sich all das deswegen abspielt, weil Grüne und Linke gegen Autos seien, etc. Daraufhin kündigte dieser Betrieb, oder nicht daraufhin, dieser Betrieb kündigte an, seine Arbeitsplätze ins europäische Ausland zu verlagern, weil er dort die Menschen nicht so hoch entlohnen muss und Profitmaximierung über Arbeitsplätze stellt. Und wir dachten uns halt als Klimagruppe, dass wir genau dieses Spiel in der Form so nicht mitspielen wollen und haben uns zusammengesetzt mit den Arbeitenden, um gemeinsam einen Protest auf die Straße zu bringen für Klimaschutz, aber eben auch für den Erhalt dieser Jobs. Und wir hatten uns zum Vorbild genommen, Menschen in Florenz, in einem Ort in Italien, wo ganz Ähnliches passiert war. Dort gibt es auch diesen GKN-Automobilzulieferer, der von einem auf den anderen Tag sein Werk geschlossen hat. Und relativ schnell haben sich dort Arbeitende und Klimaschützer zusammengetan, haben den Betrieb besetzt und während dieser Besetzung so einen Produktionsplan mit Experten erstellt, um dort in Zukunft eben Photovoltaikanlagen und Lastenfahrräder herzustellen. Und die haben jetzt eine Genossenschaft gegründet und sind kurz davor, viele von diesen Jobs zu erhalten. Und sie hatten eben nach Zwickau eine Grußbotschaft gesendet mit dem Ziel, dass wir Ähnliches auch mal probieren könnten. Und ich erzähle das vor allem, weil ich darin zumindest eine Teilantwort zur Lösung des Problems so ein Stück weit eben sehe. So konkrete Allianzen, die mit den Lebensrealitäten der Menschen vor Ort zusammenhängen, die können also wichtige Aufgaben wie Klimaschutz vorantreiben, aber B, glaube ich, auch so ein Stück weit so ein Demokratievertrauen stärken oder Menschen darin stärken, eben nicht nach rechts außen abzurutschen, weil, ja, ich sehe es jetzt bei den Protesten aktuell in VW, also den Streiks bei Volkswagen in Zwickau, wo sich halt auch eine AfD hinstellt und sagt, ja, wir müssen zurück zum Verbrenner, wir sorgen dafür, dass alles wieder wie früher wird. Ich glaube, wenn dort demokratische Kräfte präsenter sind und es schaffen, auch diese Leute mit zu organisieren, dann ist das nicht nur ein Schutz für Arbeitsplätze und nicht nur ein Punkt für Klimaschutz und Co., dann ist das halt auch was, was klar antifaschistisch wirken kann. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man das auch in so aktivistischen Kreisen mehr versteht und auch nach Fridays for Future und Co. dazugelernt hat. Denn ich glaube, so diese großen, ja, Großdemonstrationskonzepte, die sicherlich auch ihre Zeit hatten und auch Leute zusammengebracht haben, die sind wichtige Schritte gewesen, aber die können halt, glaube ich, nicht das Ende vom Lied sein, wenn wir wirklich konkret Sachen verändern wollen.
Wie politisch ist das Private?
Ja, sehr politisch. Und mir widerstrebt es vor allem, dass es nach wie vor so eine weite Verbreitung von so einem falschen politischen Neutralitätsbegriff nach wie vor gibt. Gerade in Ostdeutschland, glaube ich. Ich glaube, da sind sehr viele Menschen, die auch nach der SED-Zeit sagen, in der ja Antifaschismus zur Staatsräson gehört hat, dass wir jetzt aufpassen sollten, mit Schülern an Schulen beispielsweise über diese Themen zu sprechen, weil das ja Indoktrinierung ist. Und ich glaube, diese Leute verstehen halt nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen, man benennt Fakten, zum Beispiel Fakten, dass eine AfD irgendwie in Sachsen als rechtsextrem eingestuft wird und wir überrumpeln irgendwie Kids und zwingen sie, Antifaschist zu sein oder so. Und ich glaube, das hat aber halt Auswirkungen, gerade in Ostdeutschland bis heute, dass man immer noch in so einer gewissen Vorsicht ist, Dinge anzusprechen, weil man Angst davor hat, dass es irgendwie, ja, indoktrinierend wirken könnte.
Ich finde dieses Thema sowieso spannend, weil das sind ja Debatten, die du auch in den USA gerade total verfolgen kannst. Es geht jetzt hier auch schon los mit diesem so, ja, man kann den Kindern doch nicht sagen, dass man vielleicht irgendwann nicht, dass es auch möglich ist, dass man irgendwann mal nicht das Gefühl hat, dem Geschlecht anzugehören, in dem man geboren wurde. Wo ich jetzt sagen würde, das wissen wir seit Hunderten von Jahren, dass es das gibt. Ich glaube ganz oft, das Gefühl habe ich in vielen politischen Debatten, ganz oft werden diese Debatten von einem Platz geführt, wo die Leute, die debattieren, den anderen Menschen unterstellen, auf eine gewisse Weise nicht so ganz fähig zu sein, Dinge zu verstehen. Mhm. Dass sie irgendwie dumm sind oder naiv auf eine Weise. Und dass die halt genau das so schlucken, wie du es oben reinfütterst.
Ja.
Und dass die überhaupt kein Abstraktionsvermögen haben.
Voll. Das ist oft im Vorfeld von Schullesungen ein Thema auf jeden Fall. Erstens, weil es vorkommt, dass sich Eltern beschweren, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder von mir indoktriniert werden, wenn ich über die AfD spreche. Und zweitens auch, weil oft Lehrer auf mich zukommen und sagen, ja, wir hoffen, dass das jetzt funktioniert und dass die Schüler ihnen auch zuhören und dass hier nicht so eine große Unruhe aufkommt und dass sie irgendwie aufmerksam sind. Und da merke ich oft, dass irgendwie so das Vertrauen, genau das, was du gerade meintest, so ein Stück weit fehlt, anzuerkennen, dass irgendwie auch eine TikTok-Generation wissbegierig sein kann. denn tatsächlich ist es noch nie passiert, dass nicht spannende Diskussionen entstanden sind. Und je in Anführungszeichen niedriger die Schulform, desto größer ist immer die Angst davor von den Lehrkräften, dass die Schüler überhaupt Interesse an diesen Themen haben. Also gerade an der Hauptschule habe ich das mal erlebt, dass es so, ich weiß nicht, ob unsere Hauptschüler offen sind für dieses Thema, aber man muss halt überlegen, wie man mit diesen Kids spricht, aber es gibt immer Möglichkeiten und es gibt immer auch Möglichkeiten, genau diese politischen Dinge mit den Lebensrealitäten vor Ort zu verknüpfen.
Ich hätte jetzt zum Beispiel eher das Gegenteil gedacht, dass das an der Hauptschule vor allem ein Thema ist, weil da ja viel mehr diese Zusammenkunft und dieses Zusammengemisch entsteht, ja, als an so einer elitäreren Schule.
Total, ja.
Wie ist da deine Erfahrung jetzt so in den unterschiedlichen, du hast auch gesagt, man muss die Leute dann teilweise anders ansprechen. Wie gehst du das an? Ist das auch was du gelernt hast? Hast du da irgendwie ein Coaching gemacht? Wie thematisiere ich politische Themen gegenüber Zielgruppe A und gegenüber Zielgruppe B?
Ich habe wirklich gar kein Coaching gemacht. Ich merke nur, also wenn ich Dinge halt vermitteln würde, wie in der 12. Klasse an einem Gymnasium, in der 8. Klasse an der Hauptschule, dann merke ich, dass irgendwann Unruhe aufkommt und dann sitzt man halt da als 22-Jähriger und muss irgendeine Lösung dafür finden. Und dann sieht das ganz praktisch einfach manchmal so aus, dass ich dann halt eine Stelle im Buch nicht vorlese, sondern sie halt in eigenen Worten zusammenfasse und ein bisschen herunterbreche. Keine Ahnung. Also ich habe keine Expertisen-Antwort darauf, aber irgendwie klappt es immer und das zeigt mir immer wieder, ja, wie wenig dann doch eben den Kids oft zugetraut wird.
Warum hast du dieses Buch geschrieben? Warum war es dir wichtig, das zu formulieren und das auf einen Punkt zu bringen?
Also zum einen habe ich gemerkt, es war mir wichtig, das Buch zu machen, aber ich finde es noch wichtiger, die Lesungen zu machen, weil das Schöne ist an Lesungen, du kannst bei jeder Lesung das Buch aktualisieren auf das, was du gerade zu der Stelle denkst, die du gerade geschrieben hast. So ein Buch ist sowas sehr Statisches, was irgendwann einfach fest im Raum steht, aber bei jeder Lesung kannst du es aktualisieren und aktuelle Bezüge herstellen. Ich glaube, ja, die zwei Hauptanliegen waren so ein Stück weit, auf jeden Fall nochmal aufzurütteln und irgendwie so ein Warnsignal rauszusenden, um auch einfach mal diese Lebensrealität von einem jungen Menschen in Ostdeutschland, in Zwickau, so zu schildern, weil ich glaube, viele Menschen wissen einfach nicht, wie es da so abgeht und was da passiert, teilweise in der eigenen Stadt. Ich fand es krass, bei der Premierenlesung in Zwickau kamen so ältere Frauen zu mir, die mir davon erzählten, dass sie fast gar nichts gewusst hätten von dem NSU in Zwickau und diesen Dingen. Zeigt mir auch immer wieder, egal wo man lebt, man kann immer, wenn man nicht betroffen ist, sehr leicht die Augen vor all dem irgendwie verschließen. Und zum anderen war natürlich auch das Ziel, andere junge Menschen zu motivieren, irgendwie auch aktiv zu werden, trotz dessen, dass es oft ein Risiko mit sich bringen kann. Und ich glaube einfach ganz grundsätzlich, dass es schon ein Problem ist, dass wir, glaube ich, zu wenig mit betroffenen und aktiven Menschen in Ostdeutschland sprechen über das, was sie erleben und dass wir sie ihnen oft nur zuhören, wenn sie irgendwie angefeindet und bedroht worden sind. Das fand ich am Anfang zum Beispiel auch ziemlich befremdlich, dass die mediale Aufmerksamkeit primär dann da war, wenn ich getwittert habe, dass uns wieder gerade irgendeine Scheiße passiert ist, aber wenn wir dann einen proaktiven Protest auf die Beine gestellt haben, war plötzlich niemand mehr da. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass man nicht über Anfeindungen und Rechtsextremismus und Co. berichten sollte. Das kleinzureden wäre natürlich ein sehr, sehr großer Fehler. Aber ich glaube, mindestens genauso häufig oder zumindest häufiger sollte eben auch Betroffenen zugehört werden und Aktiven in Ostdeutschland. Und das war so der Versuch, eine Perspektive davon im Raum zu projizieren. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal Credits geben an Issyo Erich, mit dem ich das Buch gemeinsam gemacht habe. Genau.
Gut, dass du das gemacht hast an der Stelle, wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um so langsam Richtung Ende zu kommen. Gerade fühlt sich das wie so ein schöner Bogen, an den wir schließen. Deshalb komme ich zur letzten Frage, die ich allen Leuten stelle, die ich hier habe. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Ich finde es immer schwer, auf solche Fragen zu antworten, weil ich nicht mit so Phrasen antworten möchte. Ich könnte jetzt sagen, indem wir mehr miteinander diskutieren und nicht nur übereinander sprechen, sondern auch miteinander. Und das hört sich alles sehr, sehr gut und sehr, sehr schön an, aber wie man das dann genau umsetzt, weiß man nicht. Ich glaube, ja, ich würde mir wünschen, dass gerade unser Protest konkreter wird, dass wir nicht nur sagen, wir sind für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, sondern dass wir anerkennen, dass es hier beispielsweise ein großes Problem mit Ungleichheit und Co. gibt, dass zumindest eine große Ursache auch für den aktuellen Rechtsruck ist. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann einen Bundesfinanzminister haben, der den Zusammenhang zwischen Sparpolitik und Rechtsruck nicht mehr leugnet. Und ich würde mir wünschen, dass ja gerade jungen Menschen mehr demokratische Räume geschaffen werden, um sich selbst zu finden, zusammenzufinden und vielleicht die Stadtpolitik auf ganz niedriger Ebene irgendwie mitzugestalten. Denn ich glaube, das war das, was für uns damals in alternativen Jugendzentren und so wichtig war. Wir hatten irgendwie Punkte, wo auch Leute unterschiedliche Meinungen hatten, aber in denen unsere Stimme irgendwie was gezählt hat und wo wir aktiv Teil von einem Veränderungsprozess sein konnten. Und ich glaube, wenn viele nie Teil von so einem Veränderungsprozess so waren, auch nur im Kleinen, dann wird der unkalkulierbare Frust über ja die da oben, der ja bestimmt sicherlich das ein oder andere Mal auch sehr berechtigt ist, aber nichtsdestotrotz häufig meiner Ansicht nach in falschen politischen Kräften geäußert wird, größer. Und wenn wir irgendwie die klügeren Partizipationsmöglichkeiten bieten, dann hoffe ich, dass es auch im Jahre 2024 doch noch ziemlich viel Hoffnung gibt. Denn gerade in den kleinen Käffern immer wieder so viele Leute zu treffen, die da ihren Ängsten trotzen und sich zusammenschließen, das ist manchmal traurig, weil man bei jeder einzelnen Lesung mit sehr vielen beschissenen emotionalen Geschichten konfrontiert ist und auf der anderen Seite sehr bewegend zu sehen. Ja.
Ich erlaube mir mal, das jetzt so kurz zusammenzufassen, wie ich das verstanden habe. Man muss nicht immer die Welt retten wollen. Es reicht, wenn man den ganz kleinen Raum um sich herum schon mal ein bisschen schöner macht. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, das sind die ersten Schritte, denn erst wenn wir gemeinsam den Raum um uns herum schöner machen, dann können wir auch uns im zweiten Schritt nochmal größer zusammenschließen, um vielleicht größere systemische Bedingungen, wie zum Beispiel die Sparpolitik, zu adressieren.
Ja, aber nur das Signal, was wir senden, ist, ja, die Hemmschwelle ist nicht so hoch.
Absolut.
Traut euch und seid lieb zueinander.
Auf jeden Fall. Und vielleicht zum allerletzten noch ganz kurz, sucht euch Hilfe, wenn ihr irgendwie betroffen seid von diesen Dingen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass es weird ist, irgendwie betroffenen Beratungsstellen zu schreiben mit sensiblen Problemen und auch fremde Leute mit so Gefühlen und Ängsten zuzugehen, aber es lohnt sich in jedem Fall.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Jakob Springfeld.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.